ARD.
Hallo Sissi.
Hallo.
Grüß dich, wie geht's dir?
Gut.
Heute habe ich wieder drei Begriffe zu deinem Gast für dich, aber ich möchte erst eine kurze Geschichte von dir hören, damit ich weiß, wie du so bist. Damit wir dich kennenlernen.
Ich habe mal überlegt, was ich noch über mich erzählen kann und bin auf einen spannenden Fakt gestoßen, und zwar, dass ich sehr lange, sehr, sehr lange Heimweh hatte. So bis, also schon so bis 16, 17 so grob.
Okay. Bist du auf Zeltlagern oder in Feriencamps gewesen? Wie hast du dich retten können vor dem Heimweh?
Also ich habe halt immer irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich unterwegs war, dass ich nicht so richtig ruhig war und dass ich auch nicht so richtig schlafen konnte und dass ich einfach irgendwie immer nach Hause wollte. Und irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich verstanden, warum. Und dass das Heimweh gar nicht unbedingt ein Heimweh nach meinem Zuhause war, sondern eher nach dem Gefühl, zu Hause zu sein. Also nach einer Ruhe, nach einem Geborgenheitsgefühl und nach einem Sicherheitsgefühl. Und habe dann verstanden, wenn ich zum Beispiel meine Kissen mit dabei habe, dann kann ich immer sehr ruhig schlafen und fühle mich auch irgendwie zu Hause. Und habe dann auch verstanden, warum es Heimweh heißt, weil man nicht unbedingt direkt wieder nach Hause will, sondern eigentlich nur das Gefühl von zu Hause auch mitnehmen sollte. Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. Sitzt denn jetzt da drüben schon jemand?
Ich sitze schon da.
Sehr schön. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt auf den Tag oder beziehungsweise auf die Stunde jetzt. Und ja, vielleicht erstmal der Einstieg. Wie war denn dein Tag heute? Darf ich überhaupt du sagen?
Bitte unbedingt. Sehr, sehr gerne sogar.
Okay.
Darf ich auch du sagen?
Ja, gerne. Sehr gerne.
Kurze Unterbrechung. Jetzt dürft ihr hören, wie ich meinen Gast höre.
Mein Tag war schön. Ich hatte einen ganz entspannten Morgen mit Freunden. Ein schönes Frühstück und wir waren in einer fremden Stadt, in der wir selten oder vielleicht auch noch nie waren. Wir haben dann
in der Sonne gestanden und es tut richtig gut. Deswegen, ja, ich bin ganz entspannt hierher gefahren.
Sehr schön.
Ich habe mich sehr gefreut auf jetzt.
Ich kriege jetzt hier gerade schon das erste Wort eingeblendet, und zwar Großmaschinenheimwerker. Ich habe es gerade schon im kurzen Vorgespräch angesprochen bekommen und ich dachte mir, okay, was hat es damit auf sich?
Soll ich dir erzählen?
Ja,
also
gerne.
Ich bin auf dem Land groß geworden, in so einer ganz kleinen Gemeinde, so im Schwarzwald, du kennst es vielleicht, so ein kleiner Ort, wo Mama und Papa noch Geschwister sind. Wobei das nicht ganz stimmt. Also wir sind zugezogen, wir haben nochmal Vielfalt reingebracht. Nein, so ist es natürlich nicht. Es ist eine Gemeinde, die ich wahnsinnig liebe. Und ja, mein soziales Umfeld dort ist natürlich ganz eng verwoben, also eng gewoben. Das heißt, ich habe zu jedem Thema in meinem Leben immer Menschen, die ich anrufen kann, immer ja, immer Leute, Großfamilie, Kinder und so weiter. Und das macht natürlich mein Heimatort dann zu so einem richtigen Heimatort, weil ich da lebe, wo ich geboren bin. Ich bin beruflich ganz viel unterwegs, sehe viel, darf viel Menschen kennenlernen, viele Sachen machen, aber ich freue mich immer nach Hause zu kommen. Und ich glaube, ich habe da so dieses Schwarzwälder Ding so in mir drin, von so einem kleinen Jungen, der das immer schon toll fand. Wie man es immer so, Traktoren findet man toll und Feuerwehrautos findet man toll und so weiter. Und irgendwie ist es ich bin da irgendwie stehen geblieben in manchen Dingen und fahre tatsächlich ehrenamtlich Pistenraupe im Winter, um für Kinder Rodelhänge zu machen und Wanderwege zu räumen und vor allem für Langlaufende die Pisten, also die Loipen zu spuren. Und es macht natürlich total Spaß.
Und wie bist du dazu gekommen? Also, und vielleicht auch, was ist für dich dieses Ehrenamt? Also machst du das immer noch und warum ziehst du das bis heute durch?
Weil in der Pandemie mein Beruf, das, was ich mache, sehr eingeschränkt wurde und dann war ganz viel Zeit und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen, muss ich sagen, weil wir das große Privileg haben, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass wir, wie gesagt, in so einer kleinen Gemeinde leben, 40 Einwohner, Sackgassenörtchen auf 1000 Meter, absolut Bullerbü-mäßig, Schnee im Winter und plötzlich waren wir so an zu Hause gezwungen und ich habe das sehr genossen, dass auch die Schule geschlossen war, weil wir plötzlich in einer Situation waren, in der man sich gerade wenn man viel unterwegs ist, sehnt man sich total nach solchen Momenten, dass man mit der Familie zusammen ist, und zwar lange, ohne abgelenkt zu sein. Also es gibt nicht die Möglichkeit, in Urlaub zu gehen oder essen zu gehen oder ins Schwimmbad oder was auch immer. Man musste so zusammen sein. Und ich fand das für die Familie wahnsinnig schön und ja, weil man auch sehr sich nochmal auf eine andere Art nahe kommt. Genau, und in der Zeit gab es eben viel Schnee im Schwarzwald. Das waren zwei ganz krasse Schneejahre. Und dadurch, dass es eben keine Möglichkeit gab für andere Familien und Kinder und so weiter, Spielplätze zu besuchen, war ja alles gesperrt, waren die Menschen darauf angewiesen, dass die Wege geräumt wurden und dass man sich anders bewegen konnte. Also langlaufen, Schlitten fahren, das war ja alles erlaubt. Und dann kam eben wie das meine Begeisterung für große Maschinen, dann eben meine Zeit dazu. Und dann habe ich das gelernt mit Freunden zusammen und habe dann meine Dienste mal angeboten, und das war natürlich eine schöne Zeit.
Ja, sehr schön.
Und ich mache es immer noch, tatsächlich, ja.
Sehr cool. Also auch schön, wenn aus der Zeit was geblieben ist, weil ich kann es sehr teilen, dieses Gefühl während Corona, dass man einfach mal weniger Möglichkeiten hatte und dadurch aber auch irgendwie die Möglichkeiten, die man hatte, ganz anders wertgeschätzt hat und vielleicht dadurch auch so ein bisschen runtergekommen ist.
Hast du hast du da Beispiele von deiner Seite? Also hast du das umsetzen können, was du gerade sagst?
Ja, also ich fand einfach, diese Zeit war so entschleunigt. Wir haben da, ich habe zu dem Zeitpunkt in der WG in Stuttgart gewohnt, und wir haben sehr viel auf dem Balkon irgendwie einfach von morgens bis abends irgendwie da gesessen und Kaffee getrunken und die Zeit genossen und einfach nur die Zeit genossen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fand ich damals irgendwie im ersten Jahr, als man noch nicht wissen konnte, wie lange das auch dauert und wie lange einem auch die Möglichkeiten verwehrt bleiben, fand ich es einfach irgendwie total schön, mal zu merken, wie schön einfach nur Zeit haben sich anfühlt. Aha. Und auch dieses Gefühl, dieses FOMO-Gefühl, also Fear of Missing Out, einfach überhaupt nicht präsent war. Man konnte nichts verpassen sozusagen, und dadurch war man einfach ganz mit sich und mit der Situation im Reinen. Deshalb kann ich es sehr verstehen, wahrscheinlich da auf dem Land draußen hat sich das wahrscheinlich noch mehr danach angefühlt, als wäre man gerade am richtigen Ort und will nirgends sonst sein.
Lebst du noch in Stuttgart?
Wie bitte?
Lebst du noch in Stuttgart?
Ja, ich lebe halb in Stuttgart und halb in Köln mittlerweile, also ich bin aufgeteilt, und mich hat offensichtlich dieses Gefühl der Schnelllebigkeit und dass einfach irgendwie es viele Möglichkeiten gibt, hat mich wieder eingeholt. Also ich konnte mir leider nicht so viel von diesem Corona-Gefühl vom ersten Jahr behalten. Wie ist es bei dir? Was hat sich danach geändert? Also hast du deinen Heimatort nochmal anders irgendwie kennengelernt und auch schätzen gelernt, und konntest du das für dich so behalten?
Ja, total. Also ich habe quasi versucht dann, es ging dann relativ rasch wieder los. Also es hat eine lange Zeit lang gedauert, in der wir nichts machen konnten, und dann ging es auf einmal wieder los. Und dann war das total schön, auch wieder unterwegs zu sein. Ich kann mich wirklich daran erinnern, als ich wieder ins erste Hotel bin und mir abends, als ich dann irgendwie nachts eingecheckt hatte oder spätabends eingecheckt hatte, unten am Empfang gesagt wurde, übrigens, wir haben die Hotelbar geöffnet. Und dann, das war so richtig was so krass Besonderes, dass ich meine Familie angerufen habe und gesagt, Leute, ich sitze wirklich in einem Hotel an der Bar mit anderen Menschen und trinke ein Bier, das kann doch nicht sein, alle sind ausgerastet. Und dann ging es aber Schlag auf Schlag, es ging wieder los. Dann habe ich das Unterwegssein natürlich wieder genossen, aber dann gemerkt, dass es dann extrem in die andere Richtung geschlagen ist, also dass man dann enorm wenig Zeit für Familie hatte und für diese Hobbys und Leidenschaften und Freunde. Und jetzt versuche ich eigentlich sehr stark so ein Zwischending zu machen. Also ich lebe mittlerweile in einer Patchwork-Familie, also in einer Patchwork-Situation, die sehr schön ist. Das muss ich an der Stelle unbedingt sagen, weil es für viele ja eine ganz schwierige Zeit ist. Wir sind aber ein großer Haufen mit, wir gehen zusammen in Urlaub, wir feiern nicht nur alle Geburtstage zusammen, sondern wir machen auch im Alltag ganz viel. Also wenn ich nach Hause komme, kann es sein, dass die Mama meiner ersten Kinder schon bei uns zu Hause ist. Die haben auch allen Schlüssel natürlich und bei uns schon gekocht haben. Und also so ist unsere Situation. War natürlich nicht von Anfang an so, ne? Muss man dann ganz faires halber auch sagen. Hat eine Zeit lang gedauert, bis ich alles sortiert hatte, aber ging jetzt nicht besonders lange. Aber es ist so ein Jonglieren, weil du gerade gesagt hast, du bist zur Hälfte in Köln. Ich nämlich auch. Tatsächlich.
Ah.
Halb Schwarzwald, halb Köln. Und, cool. Wo bist du da? In welcher Region in Köln? In welchem Stadtteil? Darfst du das sagen? Willst du das sagen?
Ja, ich bin in Sülz. Aber ich habe auch schon die Südstadt mitgenommen. Also einfach, ach, es ist da überall toll. Und es ist eine gute Kombi, oder so ein bisschen hier so im Süden noch zu voll. Hause zu sein, aber auch in Köln so das volle Leben mitnehmen zu können.
Also das, ja, voll. Ich finde, das macht es eigentlich auch so wertvoll. Also ich schätze dieses kleine Dorf, also in unserem Dorf wohnen weniger Menschen als in dem Haus, in dem wir in Köln leben. Weil ich meine, klar, da wohnen ja immer gleich super viele Menschen. Und ich mag Köln sehr. Ich mag den Geist der Leute total. Ich mag diese traditionelle Situation. Also die haben ja so Karneval, auch wenn es bei mir Fasnacht im Schwarzwald nicht so mein Ding war, finde ich trotzdem hat es da nochmal eine andere Attitude und ich mag es kulinarisch auch. Also ich finde es so schön, so alles zu haben, weißt du, dass diese Vorteile einer Stadt, ins Theater gehen zu können, ins Kino gehen zu können, toll essen gehen zu können, aber auch mal nachts ganz entspannt was bestellen beim Inder, weißt du? Ja, Kamasutra ist übrigens der beste Inder in Köln.
Okay,
falls du mal indisch essen willst.
Aber jetzt musst du mir noch mal kurz erklären, also deine Familie, deine Patchwork-Familie, sind die im Schwarzwald oder sind die in Köln?
Beides eben. Ah. Also es gibt eine meine jetzige Lebensgefährtin und ein kleines Baby von einem Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Das ist die Hauptwohnort Köln. Und meine ersten Kinder, die leben mit der Mama im Schwarzwald und mein Hauptsitz ist auch Schwarzwald. Und die Mama meines Babys und ich haben quasi auch einen Wohnort im Schwarzwald. Also deswegen sind wir mit der Familie viel zusammen. Also wenn wir beide frei haben, dann sind wir immer im Schwarzwald. Und ja, wenn aber einer von uns unterwegs ist, ist es dann meistens Köln. So machen wir das. Oder die Kinder kommen nach Köln hoch. Also jetzt nächste Woche fahre ich mit einem meiner Kinder dann nach Köln, weil die ein Praktikum da oben machen oder macht. Und ich dann, cool. Ja, und dann sind wir da wieder da oben. Oder Karneval nehme ich alle Kinder mit hoch. Dann, wie gesagt, also wir versuchen das immer sehr, das ist halt ein sehr großer Jonglierakt, den man ständig macht, um, ja, weil die Kinder wollen ja auch als Geschwister zusammen sein. Das sind ja alles Geschwister. Weißt du, was ich meine?
Ja, das sehr ist ja wichtig. Ja.
Köln und Schwarzwald, das sind ja alles Geschwister und das ist halt total für die, die im Schwarzwald sind, dann ganz schrecklich immer, wenn das Baby nicht da ist und dann wollen die hinterher und das verstehe ich. Also wir versuchen sie so viel wie möglich zusammenzuführen.
Und was würdest du sagen, macht eure Patchwork-Familie aus? Weil, du hast ja schon angesprochen, dass das also viel Jonglieren ist, aber warum würdest du sagen, funktioniert das bei euch so gut? Weil für mich hört sich das jetzt auch erstmal überfordernd an und einfach nach vielen Aufgaben. Wie macht ihr das?
Ja, also du hast ja voll recht, es sind viele Aufgaben. Allerdings glaube ich, wenn man so ganz bedingungslos liebt seine Kinder und dieses Familienleben, dann ist die logischste Konsequenz, die daraus entsteht, dass man gut miteinander umgeht. Weil man nur, wenn man ja wirklich bedingungslos lieben kann, und das ist ja in meinem Fall so, dann will man, dass es den Menschen gut geht. Und denen geht es aber nicht gut, wenn ich mein Ego auslebe und das bedeutet, dass ich sie einschränke. Oder wenn die Kinder das Gefühl haben, sie müssen sich solidarisieren. Also es gibt ja so, ich kenne ja auch in meinem Alter Leute, die sagen, ey, meine Eltern sind seit 20 Jahren getrennt und meine Mutter hat noch nicht die neue Partnerin meines Vaters getroffen, nach 20 Jahren so.
Ja.
Und wir müssen immer noch, wenn wir bei der Mama sind, dürfen wir nicht über den Papa reden und umgekehrt und so. Und die reden nicht miteinander und das kenne ich leider sehr oft. Und wir haben uns einfach vorgenommen, also es gibt so ganz simple Tricks, die lagen uns aber im Herzen. Das war keine Strategie, die wir uns am Reißbrett entworfen haben. Wir haben nur gemerkt, dass wir es eben so tun. Ich kann ein Beispiel nennen, wenn die Kinder mit mir unterwegs waren oder umgekehrt mit der Mama unterwegs waren nach der Trennung, dann haben wir, wenn die zurückkamen, hab ich mit der Mama schon gesprochen. Hey, was habt ihr gemacht? Und dann, ja, wir waren im Zoo. Und dann, ah ja, cool, und wie war's? Und bla bla bla. Und dann, wenn die Kinder kommen, hab ich die zum Beispiel gesagt, ey, ihr wart im Zoo mit der Mama, das muss ja unglaublich schön gewesen sein. Ich habe gehört, da gibt es ein Affenbaby und so. Und dann haben die Kinder einfach gemerkt, dass der Papa sich wahnsinnig freut, wenn sie was Tolles erzählen über die Mama, also schöne Sachen berichten und dass sie eben nicht sich solidarisieren müssen, sondern sie haben gemerkt, ah, okay, wenn wir was ganz Schönes erzählen, dann freut sich der Papa. Und umgekehrt war es eben so, wenn die zurückkamen, hat die Mama gesagt, hey, ihr wart mit dem Papa unterwegs und ihr durftet da mit zur Arbeit und so. Und wie hat es euch gefallen? Und dann haben die gemerkt, dass sie, dass wir uns noch besser geht, wenn sie uns erzählen, wie schön es war. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, dass sie eben merkten, wir müssen uns nicht entscheiden. Und vor allem, wir haben von Anfang an gesagt, wir verbringen trotzdem viel Zeit miteinander. Also auch nach der Trennung, dass wir zusammen kochen, dass wir zusammen essen, die Wochenenden zusammen verbringen, frühstücken, brunchen, dass wir beieinander übernachten, sofern es geht und so. Auch mit den neuen Partnern. Und das war halt eben das Wichtigste. Und da machen zum Glück alle mit. Es müssen alle mitmachen. Wenn einer dagegen schießt, ist es sehr, sehr schwer. Aber da haben wir das große Glück, dass alle mitmachen.
Ja, hört sich echt wirklich nach einem erfolgreichen Patchwork-Leben an, also echt toll gemacht. Und ich fand es auch gerade so spannend, was du gesagt hast, dieses Wort, man sagt es so oft, bedingungslos, ne, bedingungslose Liebe, aber es ist eigentlich eins meiner Lieblingswörter, weil wenn man sich überlegt, was es bedeutet, also man stellt keine Bedingungen daran, zu lieben oder geliebt zu werden. Und es, man sagt es manchmal so, ja, man sagt es so einfach, man sagt es so kurz, aber es ist eigentlich so ein großes Wort. Und wenn alle in eurer Familie fähig sind, einfach bedingungslos zu lieben und sich bedingungslos für die Familie einzusetzen, dann habt ihr da echt gewonnen. Also ich kenne wenig Leute, bei denen das so gut funktioniert, weil einfach dieses, man muss es erstmal auch, glaube ich, lernen oder zulassen, auch bedingungslos zu lieben und lieben zu können.
Wie hast du es festgestellt? Also dass du, wenn du sagst, du kennst das?
Ja, ich glaube, ganz lange war das bei mir eben nicht so, dass in meiner Familie bedingungslos geliebt wurde, sondern dass es immer, dass immer Bedingungen gestellt wurden. Also deshalb habe ich auch vorher, habe ich da kurz gezögert, als du das erzählt hast mit der Familie, dass es halt bei mir oft so war, dass, glaube ich, meine Mama Bedingungen auch gestellt hat an meinen Papa, vielleicht auch unbewusst und umgekehrt genauso. Und dass dieses Lieben oder zu lieben, ohne was dafür tun zu müssen, erst viel später bei mir irgendwie gekommen ist und auch erst bei den Menschen, bei denen ich mir das selbst aussuchen konnte, also bei meinen Freunden oder mit meiner Oma habe ich noch so eine Verbindung, da weiß ich, egal was passiert, ich stelle keine Bedingungen an sie und sie stellt keine Bedingungen an mich, aber ja, also das trifft sehr in mein Herz, was du gesagt hast und das ist voll schön, dass es bei euch einfach so funktioniert.
Ich habe mal einen Text geschrieben und der heißt auch einfach bedingungslos, zeige ich dir mal später.
Ja, sehr
und,
gerne.
Mal gucken, was du davon hältst. Aber ich finde, das ist auch eben, ich finde auch das Wort eben etwas, was, wo sich die Leute oft nicht darüber im Klaren sind, was es tatsächlich bedeutet. Und mir gelingt die bedingungslose Liebe, muss ich sagen, wo ich wirklich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass sie bedingungslos ist. Das ist bei meinen Kindern, weil ich davon überzeugt bin, sie könnten tun und machen, was sie wollten. Sie würden es nicht schaffen, dass ich sie weniger liebe. So. Aber umgekehrt natürlich in der Partnerschaft und so, in auch mit Geschwistern, würde ich sogar auch sagen, fühlt sich das immer bedingungslos an, aber da gäbe es mit Sicherheit Dinge, die auch kaputt machen könnten, wenn sie es drauf anlegen würden, wenn du jemanden enttäuscht. Aber wir gehen immer, auch wir haben eine riesige Familie, ich habe viele Geschwister und da gibt es auch viele Kinder und wir feiern Weihnachten, da sind wir immer zwischen 25 und 35 Leute und dann sind wir auch tagelang schön zusammen und wo andere Familien alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre mal ein Großfamilientreffen machen, machen wir im Jahr mindestens 5 bis mehr wahrscheinlich sogar große Treffen, wo wir zusammenkommen. Wir feiern auch irgendwie alles, was, weißt du, also da kann wirklich alles. Also ob da jetzt nicht nur ein Kind auf die Welt kam oder ein Geburtstag, sondern der eine hat einen neuen Grill, der nächste sagt, ey, wir haben einen neuen Terrassenboden, das müssen wir jetzt feiern und so. Also wir nutzen so jede Möglichkeit, die Geschwister und die Leute zusammenzubringen und so sind wir aufgewachsen und das schätze ich. Deswegen lebe ich auch da, wo ich geboren bin, weil ich finde, dass es auch ein so krasses Privileg ist, in so einem Umfeld zu leben, wo man, wie ich es vorher schon gesagt habe, zu jedem Thema auch jemanden hat, der einem zur Seite stehen kann. Oder ich weiß noch, der Auszug damals, als ich das erste Mal richtig aus dem Haus raus bin, also nach der Trennung, das erste Mal physisch verlassen habe, da war ich wirklich kurz obdachlos, weil es so, ja, das ging dann so von einem Moment auf den anderen. Das ist ja dann manchmal so, das sammelt sich was an und irgendwann geht's nicht mehr und dann trennt man sich und dann muss man den Raum verlassen und das Haus verlassen und dann weiß man auch, man schläft die nächste Zeit wahrscheinlich vielleicht auch nie wieder dort. Und das war natürlich brutal, ist schwer und schlimm, aber das Schöne war auch da, dass es draußen kalt und widerliches Wetter war und ich bin dann so, es hatte Schnee und ich bin dann so im Schnee weggegangen. Das war krass, weil der Schnee frisch gefallen war und es waren keine Spuren auf den Straßen. Man war so ganz alleine.
Wahnsinn.
Und ja, dann weiß ich noch, wie wir da, dann bin ich zu einem Freund gegangen und habe geklingelt. Und der hat sich voll gefreut, dass ich abends noch vorbeikomme und dann, ey, hast du Bock, was zu trinken? Er sagt, ja, gerne. Und dann meinte er, habe ich gesagt, ich würde gern bei dir pennen. Und dann war ihm schon klar, was los ist. Und dann hat er gesagt, kannst du jederzeit hier schlafen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nur nicht, wie lange, ob das jetzt ein Tag, eine Woche ist oder so. Und ich bin dann tatsächlich anderthalb Jahre geblieben bei dem. Das war total, wow. Ja, aber war super geil. Also ich will sagen, eigentlich wahnsinnig schön, dass man dann in die Situation reinrutscht, wo man einfach aufgefangen wird innerhalb von einer Viertelstunde und dann ein neues Zuhause hat. Die Kinder waren natürlich auch ganz viel da und auch die Mama der Kinder waren da und wir da. Also weißt du, das haben wir relativ schnell versucht wieder zu ordnen, also eine Ordnung reinzubringen, dass es für alle wieder Ruhe reinkommt. Aber war natürlich eine harte Zeit.
Ich habe jetzt hier auch gerade passend dazu ein Wort eingeblendet bekommen und zwar Verlust. Also ja, so ein Zuhause zu verlieren ist natürlich eine Form von Verlust, aber wie hast du sonst Verlust erlebt bisher in deinem Leben?
Ich glaube, da haben wir eine Parallele. Ich habe meine Mutter verloren.
Oh. Okay, ja, da haben wir wirklich eine Parallele.
Ja, das habe ich, das ist dein Papa verloren, ne?
Ja, genau.
Und bei dir war das sehr unerwartend, kann das sein?
Genau, ja, also einfach von heute auf morgen in der Nacht, wir wissen nicht, was passiert ist oder Herzinfarkt oder Lungenembolie, ja, und dann war er weg. Also ja, ich weiß nicht, wie war das bei dir?
Bei uns war das anders. Ich hatte eine Mama, die super außergewöhnlich war. Das muss man, kann man gar nicht anders sagen. Also wer sie kannte, der oder die Geschichten von ihr kennt, der kann das natürlich sofort bestätigen. Also sie war Schauspielerin und war unglaublich schön, unglaublich lebensfroh, ein riesiges Herz, wahnsinnig lustig, super obszön, also einfach eine gute Art. Also wir sind ja viele Jungs in der Familie, wir sind fünf Jungs und eine Schwester und das, wir haben das geliebt, ne? Die war einfach, auch alle Freundinnen von uns und Freunde in jedem Alter fanden meine Mutter tierisch. Also sie haben sie total geliebt, weil sie so offen war und sehr, sehr lustig war und ja, sehr außergewöhnlich war und sie hatte aber dann das Problem, dass sie Alkoholikerin war und das hat sie am Anfang abgezeichnet. Also sie hatte grundsätzlich einen ganz anderen Lebensrhythmus als alle die Mütter um mich herum. Also sie war jemand, die lange geschlafen hat, super spät, eigentlich erst lange nach Mitternacht ins Bett gegangen ist, die gerne geraucht hat und getrunken und gelesen hat und eben auf der Theaterbühne stand und so weiter.
Also lebe Mensch.
Voll, voll. Ja. In allem exzessiv, in allem. Also ob sie gefeiert hat, ob sie geweint hat, ob sie gestritten hat, ob sie gelacht hat, ob sie Witze erzählt hat und was auch immer. Es war alles exzessiv und groß und sozusagen auch so eine geborene Schauspielerin dadurch. Und auch für uns natürlich immer eine maximale Herausforderung in allem. Und man sehnt sich natürlich dann oft danach, oh, ich hätte auch gerne eine Mama, die einfach nur Spaghetti Bolognese kocht am Mittag und morgens mich zur Schule bringt und nicht jedes Mal, wenn sie kocht, es aussieht, als würde eine Konfirmation gerade stattfinden. Also die hat auch das auch immer so überextrem gemacht. Und genau, und dann fanden wir das eigentlich manchmal auch sehr, sehr anstrengend, aber ja, grundsätzlich waren wir natürlich total stolz. Nur wenn dann der Alkohol, der fordert dann sein Tribut und es gibt dann diesen massiven Zerfall und den beobachtest du als Kind, kriegst du das mit und lange bevor du begreifst, dass es sowas wie Sucht gibt und Alkoholprobleme und so weiter, begreifst du als Kind, dass was nicht stimmt oder dass es anders ist als bei anderen. Aber meine Mutter war in allen Dingen eh anders als alle anderen, deswegen dachte ich ja, konnte man das nicht so auf den Alkohol schieben, das hat man erst viel später verstanden und das nimmt ja auch zu. Ein Alkoholiker, da reichen ja am Anfang, dass man Wein trinkt und abends und dann wird es halt mehr und mehr, aber das kommen ja dann andere Alkoholiker dazu, stärkere und dann wird es natürlich rasend schnell viel schlimmer und der Zustand auch nach dem Trinken viel schlimmer. Ja. Und genau, und dann gab es da... Für uns war das dann halt ganz oft natürlich der totale Horror mit so vielen Geschwistern, die wir sind und einem liebenden Papa, der dabei ist und in so einer Kurabhängigkeit auch steckt dann. Also
klar, ja.
Ist dann so, ja, es macht alles dann immer schwieriger und komplizierter. Und dann gab es natürlich dann irgendwann aus anderen Gründen dann eine Trennung meiner Eltern. Auch eine besondere Geschichte, weil sie haben sich getrennt und scheiden lassen und sind nach 11 Jahren wieder zusammengekommen und haben geheiratet. Nochmal.
Okay, wow.
Ja.
Okay.
Und
da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Also, wow. Aber vielleicht kannst du mir nochmal ganz kurz beschreiben. Zum einen ist bei mir irgendwie gerade die Frage hochgekommen, wie war deine Mama, als sie getrunken hat? Weil ich das auch, also ich kenne das auch, in meiner Familie gab es auch viel Alkoholkonsum und ich fand es einfach nur so sehr bezeichnend, wie sich dann diese ganze Stimmung gedreht hat, je nachdem, wie die Person war, wenn sie viel getrunken hatte.
Also das ist schon etwas, da gebe ich dir recht, es gibt ja Menschen, die werden wahnsinnig anhänglich und liebevoll, die werden so säuselig, andere werden ruhig oder schlafen ein, andere werden ganz widerlich und blöd und offenbaren so ein ganz anderes Gesicht. Bei meiner Mutter war das, das Trinken, ja, was ich so ganz schlimm fand, war, wir waren natürlich bei dieser Schönheit meiner Mutter. Und die war immer gut angezogen. Sie hatte ein Faible für total schöne Klamotten. Die hatte ein Faible für gutes Essen. Sie hatte, sie liebte Oldtimer-Autos. Sie hatte dann einfach immer irgendeinen wahnsinnig schönen Oldtimer, den Citroën DS zum Beispiel. Ob dir das was sagt, weiß ich nicht. Oder den Schneewittchen sagen Volvo. Das ist so ein ganz alter Volvo, den man so aus einem, das sieht aus wie aus einem alten James Bond Film und so. Die war halt einfach super extravagant und war auch wenn die einkaufen ging morgens, dann war die halt in einem Samtkleid draußen oder in irgendeinem Blazer oder so. Die war halt immer in allem. Das war einfach. Ja, die war total Vogue und
ja.
Die war super modern in allem, sehr offen und du hast von der nie einen Spruch gehört, wo wir jetzt so sagen würden, so einen typischen Stammtisch, bla bla bla, Kack, weißt du, sondern die war so, ja, das war einfach eine ganz andere und plötzlich, wenn sie dann getrunken hatte, wurde diese Eitelkeit ging zurück und das Eitle hatte aber was Schönes, das hatte was sehr Stilvolles und wenn das dann zerfällt, ganz schlichte Dinge am Küchentisch, einfach plötzlich nicht mehr fein essen. Also sie war jetzt keine, die sich da fein hingesetzt hätte und dann pieke da, sondern einfach man, so wie man halt isst mit geschlossenem Mund und nicht die Hände auf dem Tisch, also die Ellenbogen auf dem Tisch zum Beispiel jetzt nur mal so. Und dann konnte es halt jetzt, um nur ein Bild zu nennen, sein, dass sie halt vollkommen versunken breitbeinig mit den Ellenbogen auf dem Tisch da saß und beim Essen den Mund nicht zugemacht hat. Und du saßt einfach da und das hat dich ja auch wütend gemacht. Also es macht einen ja auch wirklich wütend und sprachlos und macht los. Diese Machtlosigkeit ist das, was du, was diese Familienzuneigung und auch immer wieder also diese eigene Zuneigung auch immer wieder zu so einer totalen Ablehnung geführt hat.
Ja.
Und man hat versucht so, also jeder für sich und alle auch zusammen und so, gab es immer wieder von neue Impulse. Das waren auch keine Strategien. Manchmal waren es Strategien, die man sich überlegt hat, wie man sie vom Trinken abhalten könnte. Manchmal waren es einfach nur Impulse, Aktionismus. Und der konnte eben mit totaler vernichtender Ablehnung bis hin zu totaler Umarmung sein. Aber es hat ja nie etwas gebracht. Und das macht dich total wütend. Und dass sie daran dann gestorben ist, das war dann einfach so das, mit dem es dann abgeschlossen war. Und lustigerweise, erst nach ihrem Tod haben wir unsere Wut verloren, weil wir festgestellt haben, war ganz toll, weil ein Freund von uns am Ende erzählt hat oder gesagt hat, ey, wenn ihr alles versucht habt, über euer ganzes Leben, 6 Kinder, ein liebender Vater, alle da und so, ne? Oder alle weg, oder alle haben sie bestraft, oder verachtet, oder wieder festgehalten. Und es hat nie dazu geführt, dass sie nichts getrunken hat. Dann ist es vielleicht doch viel einfacher zu akzeptieren, dass es für sie keinen anderen Weg gab. Und dass es der einzige gangbare Weg war. Und dass die Schatten ihrer Vergangenheit und all das, was in ihrer Kindheit stattgefunden hat, von denen wir nur Ahnungen hatten und teilweise auch wussten, zu groß waren, um mit dem Leben zurechtzukommen. Und solange ein Mensch noch lebt, sagst du ja immer, du musst doch ein, also ich bin ein Mensch, der keine Suchtprobleme hat. Also ich habe nie geraucht, ich habe keine Drogen genommen, ich trinke Alkohol, auch ich trinke auch total gerne Alkohol, aber ich bin nie betrunken zum Beispiel. Es gibt für mich so eine Grenze einfach. Und für deswegen kann ich die Sucht nicht verstehen. Für mich ist es dann immer etwas wie so, hä, wieso, wenn wir die Schnapsflaschen alle weggenommen haben, dann hast du ja keinen Schnaps. Warum trinkst du dann? Dann musst du ja erstmal aktiv wieder werden und was kaufen. Das kannst du ja einfach lassen. Das ist ja so dieses naive Gefühl, was man hat. Das heißt, immer wenn sie trinkt, wusste man, sie musste sich das ja aktiv erst besorgen. Und das hat einen so wütend gemacht, weil man dachte, sie kann es ja einfach lassen. Und als sie aber tot war, gab es dann nichts mehr zu verhandeln. Und das war irgendwie der erste Moment, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir akzeptiert, dass es für sie keinen anderen Weg gab. Ja.
Nach dem Tod deiner Mama, was hat sich da bei dir verändert? Also bist du diesen Weg dann einfach so weitergegangen oder hast du auch neue Aspekte und Eigenschaften über dich herausgefunden oder auch herausfinden können, weil du ja auf einmal irgendwie vielleicht auch in einer gewissen Art in manchen Punkten befreit warst. Was hat sich da bei dir verändert? Wie hast du dich verändert?
Ich glaube, dass ich eigentlich mich selber jetzt, das, was ich gerade beschrieben habe, einmal den Blick auf meine Mutter, das macht auch in einem selbst eine große Veränderung, weil man eben nicht mehr so mitleidig zurückblickt, sondern sagt auch, wie stolz man eigentlich sein kann, dass es so war, wie es war, dass es halt tragisch ist, dass man nichts dafür kann. Ich habe ein sehr, das höre ich immer von meinem Umfeld und von meiner Familie und so weiter, dass ich ein sehr, und das merke ich ja auch selber. Ich sag's nur, dass es andere sagen, weil es immer, wenn man über sich selber redet, finde ich, das klingt immer blöd. Aber ich habe einen sehr stabilen.
Heute ist erlaubt.
Wer uns nicht kennen, deswegen muss ich es erklären. Ich habe einen sehr, bin sehr glücklich, einen sehr stabilen Charakter zu haben. Ich wache immer gut gelaunt auf. Ich bin immer gut gelaunt. Ich habe das einfach beibehalten in meiner Kindheit. Deswegen seit meiner Kindheit dieses Aufgedrehte. Das kommt auch von meinem Opa. Also Vater, cool. Mutter, dieserseits, das ist einfach so ein Charakter, ein Wesenszug, der in mir drin steckt und der lässt mich sehr optimistisch oder schiebt mich sehr optimistisch und sehr wohlwollend durch die Welt, so durch mein Leben. Deswegen glaube ich, habe ich mich nicht wirklich verändert nach dem Tod.
Ich hatte jetzt hier gerade noch ein Wort bei mir auf dem Bildschirm und zwar Chancenverwerter. Was kommt bei dir hoch, wenn du an das Wort denkst?
Es gibt, das fand ich ein ganz schönes Wort von Florian, weil es trifft so total mein ich habe es nur noch nie so in dieses Wort gepackt. Ich habe immer gesagt, im Zweifel Dinge immer machen. Ich kenne Leute um mich rum, die in der gleichen Branche sind wie ich, die machen Projekte nur, wenn sie zweifelsfrei wissen, es ist super. Und das ist mir zu langweilig. Weil es keine neuen Chancen öffnet und weil es die Komfortzone nicht auftut. Also ich bleibe dann immer in meiner Komfortzone und ich will halt immer die wieder verlassen. Und ich mache immer Dinge, vor allem dann, wenn sie gut sein könnten, aber die Gefahr auch besteht, dass sie richtig scheiße sind. Aber ich sehe die Chance, dass es geil werden kann und dass ich mich neu entdecke, neu erfinde, ein neues Spektrum aufmache und so. Und deswegen nehme ich die Chancen an. Gerade wenn Leute mit irgendwie lustigen Ideen kommen und sagen, komm, wir könnten das machen, wir glauben, dass du das super machst oder wir können uns das vorstellen, bla bla bla, dann sage ich, boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht, in die Rolle wollte ich nie schlüpfen, aber ehrlich gesagt, es könnte wirklich eine neue Tür aufmachen und das ist der Grund, warum ich alle Chancen, die sich ergeben, annehme, außer ich weiß zweifelsfrei, es wird schlecht. Okay. Also es gibt Dinge, wo ich dann weiß, das mache ich nicht, das ist einfach schlecht, da gibt es keine Chance, dass es gut wird. Dann mache ich es natürlich nicht, aber wenn der leise Funke besteht, es könnte mir eine Tür öffnen für ein neues mich selber entdecken, dann mache ich es. Und deswegen Chancenverwerter finde ich da schon ein sehr gutes Wort.
Mega cool.
Was machst du so, wenn du aus deiner Komfortzone raus willst? Ich habe nämlich gehört, dass du die Verantwortung übernommen hast für die Firma deines Vaters.
Genau. Das war auf jeden Fall auch out of my comfort zone, aber natürlich ein bisschen unverschuldet oder nicht so ganz freiwillig übernommen. Aber ja, das ist für mich auch was, wo ich auch immer wieder an Grenzen komme, an Limits. Aber ja, ich kann ehrlich gesagt bisher das noch nicht so als Chance sehen, weil viele Leute auch immer zu mir sagen, ja, Sissi, du lernst ja super viel. Du hast dich jetzt irgendwie mit 28 schon an Bereiche rangewagt, die sonst 28-Jährigen eher noch nicht so richtig offen stehen oder noch nicht so richtig gefordert sind von 28-Jährigen. Aber ja, das fällt mir noch ein bisschen schwer, das als Chance zu sehen. Aber vielleicht irgendwann mal ja, kann ich davon profitieren, dass ich irgendwie früher als andere Verantwortung übernehmen musste.
Also mit Sicherheit. Total, ja. Mit Sicherheit. Ich finde, es klingt voll wie eine, also in dieser Tragik eine ganz gute Geschichte. Weil, ja, also so klingt es für mich, ich weiß ja die Details nicht und ist immer blöd von außen sowas zu sagen, aber für mich klingt es erstmal voll wie etwas, wo du natürlich später sagen wirst, ey, ich weiß schon, wie Dinge funktionieren, weil ich einfach ganz früh damit konfrontiert wurde.
Ja, ich glaube später mal auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal habe ich einfach noch so Respekt vor dieser Verantwortung und ich bin noch in dem Prozess, muss ich auch ehrlich zugeben, wo ich mich dem noch nicht so ganz gewachsen sehe. Und ich glaube, Dinge machen vor allem dann Spaß oder machen für einen Sinn, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, hey, ich kann das handeln. Oder vielleicht auch, jetzt hast du mich da auch ein bisschen inspiriert, vielleicht muss es das auch manchmal gar nicht sein. Also, dass man schon das Gefühl hat, man weiß, was da auf einen zukommt und man weiß, dass man auch mit den Risiken umgehen könnte oder so. Aber ich bin noch so ein bisschen in dieser Wachstumsphase, weißt du, wo ich so merke, wie groß diese Aufgabe ist und dass ich merke so langsam natürlich schon so, dass ich der gewachsen bin, aber es ist einfach immer noch so ein bisschen, mir hängen immer noch so ein bisschen diese Risikofaktoren so im Nacken, aber ja, wenn man da mal so rangeht, wie du da rangehst, dann ist es ja vielleicht auch eine Idee, das als Chance zu sehen, ja.
Also ich hoffe, weil es gibt einen ganz schönen Spruch von meinem Nachbarn immer, der sagt, es ist nie etwas so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
Ja,
und
stimmt.
Das kann ich bei allen Schicksalsschlägen, die wir hatten, bei allem, also es gibt ja viel mehr als nur den Verlust meiner Mutter und so weiter, finde ich das absolut richtig. Also, weil auch Dinge, die jetzt schief laufen, die du zu verantworten hast, die laufen ja nicht schief, weil du das, weil dir das egal ist und du aus irgendeiner Mutwilligkeit einfach Blödsinn gemacht hast oder dir keine Mühe gegeben hast, sondern sie sind dann schief gelaufen, weil das gerade einfach der Flow ist und weil einfach gerade vieles auch schief läuft, also überall und ob dann ja. Eine Firma dann, man kriegt dann zwangsläufig eine ab, wenn man an die Energiepreise denkt, an die Lohnkosten, an die Gesetze, an die ganzen Bestimmungen, die man einhalten muss als Geschäftsführerin. Nennt man dich dann Geschäftsführerin? Bist du Geschäftsführerin?
Ich war Geschäftsführerin. Ich habe die Firma mittlerweile abgegeben, aber ja, ich war schon auf dem Papier mit 23 Geschäftsführerin, ja.
Und ich meine, aber ich finde, wenn am Ende sogar etwas passiert, wo man sagt, scheiße, das ist in dem Moment, hat sich das wirklich wie ein schwerer Verlust angefühlt oder schmerzhaft, auch in der Firma zum Beispiel, oder dass Leute sauer sind oder was immer, das wird in einem anderen Moment dich total nach vorne bringen, weil diese Erfahrungen sind nie so schlecht, dass sie nicht für irgendeinen Moment dir einen Impuls geben, eine Intuition geben, einen Wissensvorsprung anderen gegenüber, die dich total bevorzugen, also die dir einen großen Vorteil bringen. Deswegen musst du das alles total annehmen und auch wirklich dankbar sein. Also, du musst nicht dankbar sein. Ich meine nur, man darf dann gerne auch mal dankbar sein für Momente, wo man sagt, das war jetzt krass, aber ich weiß, es wird mir später was bringen. Und ja, so geht's mir ganz oft im Leben, dass auch bei heftigen Momenten ich dann viel später merke, ach, aber guck mal, jetzt bin ich, mache ich das und es wäre nie so weit gekommen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und dann, ja, mir fällt es eh nicht schwer, das Positive zu sehen. Mir fällt es viel, viel schwieriger, das Negative zu sehen. Ist mir noch nie einfach gefallen, schlechte Sachen aus einer Situation zu ziehen.
Ja, schön. Also ich nehme echt was mit aus dem Gespräch. Das hat mich jetzt irgendwie voll gefreut. Ja, dass ich da vielleicht mal so eine andere Sichtweise auf Chancen vielleicht auch bekommen habe. Ich glaube, damit gehe ich heute auch nach Hause. Und ja, bedanke mich ganz, ganz doll für das Gespräch. Also wir sind echt tief reingegangen. Ich hätte natürlich jetzt noch gerne mehr auch über deine Eltern erfahren und wie sie wieder zusammengekommen sind und was du für ein Beziehungsmensch bist. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja da an einer anderen Stelle nochmal eine Gelegenheit für ein Gespräch.
Mit Sicherheit.
Danke dir.
Danke dir, es war sehr, sehr schön. Also ich sitze gerade im Schwarzwald und denke nochmal über die unentdeckte Seite nach. Ich fand die Idee ganz schön, im Dunkeln da reinzugehen und sich da hinzusetzen und in diesen Bildschirm zu gucken, der wie ein Spiegel aussah und dass es ganz dunkel war und diese Trennwand dazwischen. Und eben diese besondere Situation, dass man auch wusste, man wird nicht gesehen und mit einer anderen Stimme gehört. Also dass es so keine Idee gab für Sissi, wer ich bin. Das war schon lustig und ich wollte es ja auch nicht sofort verraten, indem ich zu viele Hinweise gebe auf mich. Es war ein super nettes Gespräch und es war dann doch sehr viel tiefer, als ich es erwartet hätte. Mir selber standen die Tränen manchmal in den Augen bei dem Gespräch und man hatte eben durch diese dunkle Atmosphäre, durch diese ganzen Umstände dann relativ schnell vergessen, wer da drum rum ist. Also es war irgendwie lustig.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Barbory und Rakas arbeiten sich Ariana Barbory und Judith Rakas einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück. Dabei besprechen sie Begriffe aus unterschiedlichsten Lebensbereichen. Serviert zusammen mit unterhaltsamen Fakten teilen Ariana und Judith ihre Gedanken zu Achselhaaren, Breathwork und Co. Jeden Freitag exklusiv in der ARD-Audiothek. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt.